Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Ramona Westhof.
Hallo, schön, dass Sie dabei sind.
Ich habe mich da in eine Geschichte verliebt. Es ist die Geschichte von Karl-Heinz und Hedi.
Für Karl-Heinz und Hedi ist das alles 50 Jahre her. Aber jeder, der ihre irrsinnige Geschichte zum ersten Mal hört, ist fassungslos.
Geht hier um eine Fluchtgeschichte aus der DDR, eine Liebesgeschichte. Und hier an dieser Stelle gleich um eine Dokumentation, die genau diese Geschichte nacherzählt. Sorry, Genosse heißt die. Sprechen wir hier gleich drüber, gemeinsam mit der Regisseurin des Films, mit Vera Brückner. Ich habe ein Rätsel für Sie. Was ist SEGGS oder YT? Oder auch, sehr schön, was ist eine Spicy Eggplant, also eine würzige Aubergine? Das sind alles Begriffe, die Ihnen eventuell schon mal im Internet begegnet sind. Zum Beispiel auf TikTok, gibt es aber auch auf anderen Plattformen. Sex, also mit 2G steht für Sex. YTYT heißt White, also weiß. Und die würzige Aubergine, die steht für einen Vibrator. Die Idee hinter diesen Wörtern, hinter diesen Begriffen, das ist eine ganz einfache. UserInnen nutzen die, um damit den Algorithmus der Plattform auszutricksen, der mit bestimmten Begriffen anders umgeht. Wird manchmal auch Algospeak genannt, also Algorithmussprache. Einer, der uns diese neuen Wörter hoffentlich genauer erklären kann, das ist Simon Meyer-Vieracker, Professor für angewandte Linguistik an der TU Dresden, beschäftigt sich unter anderem mit der Kommunikation in sozialen Medien. Hallo, Herr Meyer-Vieracker.
Hallo.
Wann und wo haben Sie denn diese Umschreibungen, dieses Algospeak, das erste Mal wahrgenommen?
Mir ist es tatsächlich auf TikTok so in dieser Form, wie wir es jetzt gerade hier besprechen, zum ersten Mal begegnet. Und zwar eigentlich an Tag 1, als ich mir TikTok installiert hatte. Das war im Februar 2020. Seitdem habe ich das dort beobachtet und das begleitet meinen TikTok-Konsum seitdem auch stetig.
Was ist denn der eigentliche Sinn dieses Algospeak? Also ich habe das gerade schon mal kurz angerissen. Es geht irgendwie darum, mit dem Algorithmus und den Filtern umzugehen. Aber was genau steckt dahinter? Wie hat sich das entwickelt?
Genau, also TikTok steht ja in dem Ruf und das ist in vielen Teilen auch berechtigt, stärker als andere Plattformen bestimmte Inhalte zu blockieren, zu sperren oder zumindest in den Hintergrund zu rücken, weniger auszuspielen an die Nutzerinnen und Nutzer. Das ist schon oft beschrieben worden, dass vor allem zu Beginn, als die Plattform groß wurde, bestimmte Inhalte, die mit Sexualität, mit Homosexualität zu tun hatten, dass die eben gesperrt wurden, dass diese Konten entsprechend gesperrt wurden und darum hat man Wege gesucht, wie man über diese Inhalte kommunizieren kann, ohne in den automatischen Filtern zu landen. Denn diese Filterung passiert natürlich nicht nur manuell, sondern das funktioniert auch auf Grundlage von automatischen Content-Filtern und die versucht man eben auszutricksen, indem man Schreibweisen anpasst. Das ist das, was man am häufigsten sieht und was auch am augenscheinlichsten ist, oder dass man eben Umschreibungen findet. Wobei diese Umschreibungen als solches ja überhaupt kein neues Phänomen sind. Gerade wenn wir in den Bereich homosexuelle Subkultur gehen, da gab es schon immer Codewörter, die sozusagen von den Eingeweihten verstanden werden, ohne dass man aber im öffentlichen Diskurs direkt als solches damit auffällt.
Wenn jetzt aber, also um mal bei TikTok zu bleiben, ich diese Begriffe kenne und Sie diese Begriffe kennen, dann kennt doch TikTok diese Begriffe bestimmt auch. Also funktioniert das überhaupt?
Das ist eben die große Frage, ob das wirklich funktioniert. Ich glaube, dass das eine Art von vorauseilendem Gehorsam ist. Man unterstellt ein bisschen der Plattform dieses Filtern und passt sich dementsprechend an. Ob das wirklich den gewünschten Effekt hat, weiß niemand. Das ist auch ganz schwierig rauszufinden, weil der Algorithmus so wahnsinnig undurchsichtig ist. Es gibt zwar dann so ein bisschen dieses anekdotische Wissen, wo man sagt, immer wenn ich das und das Wort verwende oder das und das Wort schreibe, dann sind die Videos nicht erfolgreich. Ob es aber wirklich an diesem Wort liegt, lässt sich nicht wirklich überprüfen.
Gibt es bestimmte linguistische Regeln, denen das folgt? Also Sie haben gerade gesagt, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, Sachen einfach anders zu schreiben. Also zum Beispiel Sex nicht mit X, sondern mit GGS zu schreiben. Gibt es da bestimmte Regeln, denen das folgt? Also Muster? Und benutzen überhaupt alle die gleichen Wörter? Oder hat da einfach jede User in ihre eigenen Schreibweisen?
Es gibt zunächst mal von den thematisierten oder von den Bereichen her, über die gesprochen wird, wo wir diese Schreibungen, diese Abwandlungen finden. Das ist relativ gut schon dokumentiert. Das sind so Bereiche wie Sexualität, Gewalt, aber auch politische Ideologien. Zum Beispiel wird das Wort Nazi ganz häufig verfremdet. Und bei den Verfremdungen selbst gibt es natürlich auch Muster, die wir mit den Mitteln der Schriftlinguistik ganz gut beschreiben können. Es gibt einmal Schreibungen, die so funktionieren, dass wenn man es laut vorlesen würde, dass es dann sich einfach identisch anhört. Sie hatten noch schon ein Beispiel genannt. Wenn wir Sex eben mit 2G und S schreiben, dann wird es spätestens beim Vorlesen wird's klar, welches Wort damit gemeint ist. Und dann gibt es aber auch die Form, dass wir einzelne Schriftzeichen anpassen, wobei ein Schriftzeichen gewählt wird, was von der Schriftgestalt her dem ersetzten Buchstaben ähnlich ist. Wenn wir ein A durch ein Add-Zeichen ersetzen oder ein E durch ein Euro-Zeichen zum Beispiel. Ne? Und dann gibt es auch sowas, dass man ein I durch ein Y ersetzt. Da ist dann wiederum die lautliche Ähnlichkeit. Also wir können unterscheiden zwischen einer lautlichen Ähnlichkeit und einer Ähnlichkeit der Schriftzeichen. Und beides sind Möglichkeiten, Verfremdungen herzustellen, die aber trotzdem auf den ersten Blick dekodierbar sind. Und gerade das, diese Dekodierbarkeit auf den ersten Blick, ist, glaube ich, auch der Grund, warum das nicht wirklich funktionieren kann, in meinen Augen. Denn die Programmiererinnen und Programmierer von TikTok sind allemal so intelligent, dass sie es schaffen, den Algorithmus so zu programmieren, dass solche Dinge auch erkannt werden.
Was heißt denn dieses Spiel mit den Filtern und mit den neuen Wörtern jetzt eigentlich für den Diskurs auf TikTok? Also wir haben ja gerade zum Beispiel darüber gesprochen, dass bestimmte queere Begriffe ausgeblendet werden. Das ist doch eigentlich ganz schön krass, oder?
Ja, wobei sie ja gerade nicht ausgeblendet werden. Deswegen sehe ich das weniger schwarzmalerisch, als es in vielen Zeitungsartikeln zum Thema beschrieben wird. Denn es wird ja darüber gesprochen. Und das wird sogar auf eine Art und Weise darüber gesprochen, die besonders auffällig ist. Deswegen werden diese Tabus nicht nur eingehalten, sondern sie werden geradezu ins Licht gerückt und werden dadurch auch thematisierbar. Also das Thema, was ist überhaupt sagbar in unserer Gesellschaft, was sind Themen, über die in irgendeiner Form marginalisiert sind, das ist was, was als solches immer mit thematisiert wird durch solche Schreibungen. Und da würde ich eigentlich fast eher einen positiven Effekt vermuten.
Simon Meyer-Vieracker, Professor für angewandte Linguistik, beschäftigt sich mit der Kommunikation in sozialen Medien und hat mit mir über die neuen Begriffe gesprochen, mit denen UserInnen vor allem auf TikTok versuchen, bestimmte Filter der Plattform zu umgehen. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Hedi und Karl-Heinz, das sind zwei ältere Herrschaften, die wir in Vera Brückners neuestem Film kennenlernen. Sorry Genosse heißt der, eine Dokumentation, in der die beiden ihre eigene spektakuläre Fluchtgeschichte nacherzählen. Hedi ist nämlich als junge Frau aus der DDR geflohen, um bei Karl-Heinz im Westen zu leben.
Todesmutig machen sich die Anfang 20-Jährigen auf den Weg nach Rumänien. Wie war der Mann von der Securitate?
Respekteinflößend, furchterregend, stimmgewaltig.
Im Prinzip erschleicht sich Hedi bei den rumänischen Behörden ein Dokument, welches ihr die Flucht in den Westen ermöglicht.
Ausschnitt aus dem Trailer zu Sorry Genosse. In der Doku sehen wir Interviewsequenzen mit Hedi und Karl-Heinz und ihren FluchthelferInnen, Archivmaterial, sehr schöne Sets und Settings auch, an denen diese Interviews stattfinden. Und wir hören eben diese sehr schöne Geschichte der beiden von Hedi und Karl-Heinz. Sprechen wir jetzt drüber mit der Regisseurin von Sorry Genosse, mit Vera Brückner. Hallo.
Hallo.
Frau Brückner, wie haben Sie denn Hedi und Karl-Heinz überhaupt kennengelernt? Und was hat Sie denn so sehr an der Geschichte fasziniert, dass Sie sich darin verliebt haben, wie Sie im Film ja auch sagen?
Karl-Heinz und Hedi sind die Eltern von Joscha. Und mit Joscha war ich lang befreundet und kannte die Eltern auch gut. Und eines Osteressens kam Karl-Heinz mit seiner Stasi-Akte um die Ecke und meinte so ganz salopp, vielleicht ist das eine ganz gute Geschichte. Und ich war gerade im Ende meines Studiums an der Filmhochschule in München und auf der Suche quasi nach einem Stoff für meinen Abschlussfilm. Und da kam alles zusammen und 4 Jahre Arbeit und ein langer Dokumentarfilm.
Das wollte ich gerade fragen, wie lange ist dieses Essen denn her? 4 Jahre, haben Sie gesagt, haben Sie jetzt über diese Geschichte gebrütet?
Ja, ungefähr, ja.
Karl-Heinz wollte, das erzählen Sie auch, ja ursprünglich DDR-Bürger werden, um mit Hedi in der DDR zu leben. Das ging dann aber nicht. Inwiefern wirft das vielleicht auch ein anderes Licht auf diese Fluchtgeschichte?
Das wirft auf jeden Fall ein anderes Licht auf die Fluchtgeschichte. Eigentlich würde ich sagen, es ist keine Fluchtgeschichte, denn Hedi wollte eigentlich nicht in den Westen fliehen. Hedi war sehr glücklich und hatte ein gutes Leben in der DDR. Karl-Heinz lebte damals in Frankfurt und war auch Student und hat heimlich Hedi besucht in Jena und festgestellt, dass er sich vorstellen könnte, in der DDR zu leben, und stellt einen Übersiedlungsantrag, der dann leider nicht gelingt, da die Staatssicherheit auf ihn aufmerksam wird und versucht, ihn als Spion in West-Berlin einzusetzen.
Das ist wahrscheinlich auch ein Teil, den man in dieser Stasi-Akte nachlesen kann, oder?
Auf jeden Fall, ja. Die ist ein ganzer Ordner voll.
Es gibt dann eben diesen Plan B, Hedi kommt in den Westen, und das ist ja ein bisschen komplex. Wir haben gerade schon kurz gehört, es geht irgendwie um Rumänien, es geht um ein Dokument, das da eine Rolle spielt. Können Sie das kurz umreißen, wie dieser Plan aussieht?
Oh, das ist echt eine schwierige Angelegenheit. Also im Film brauchen wir 5 Minuten, um zu erklären, wie die Flucht funktionieren soll.
Vielleicht die wichtigsten Eckdaten.
Die wichtigsten Eckdaten. Also Hedi reist noch als DDR-Bürgerin in Rumänien ein, behauptet dann gegenüber der Polizei, sie sei eine Westdeutsche, deren Pass gestohlen wurde. Woraufhin sie eigentlich zu 3 Behörden muss. Sie muss eben zur Polizei, zum rumänischen Innenministerium und zur deutschen Botschaft der Bundesrepublik Deutschland und dort vorstellig werden. Und wenn ihr das alles gelingt, kann sie mit dem Ersatzpass als Westdeutsche nach Westen ausfliegen oder ausreisen. Das Problem ist nur, es braucht jemand, quasi eine echte Person, deren Identität sie benutzt, die auch in Rumänien eingereist ist. Und die gab es auch, das ist die Gitti. Und die hat dann ein Problem, wenn Hedi ausgereist ist mit dem Ersatzpass, weil der natürlich, der Originalpass ist dann gesperrt und die kann nicht einfach über die Grenze. Deswegen braucht es eine weitere Geschichte, wie es dazu kam, dass Hedi ihre Identität benutzt. Und das erfährt man dann im Film.
Sehr gutes Teasing. Die Protagonistinnen, und ja, mit denen Sie diese Interviews geführt haben, die sitzen bei Ihnen zum Teil in sehr, sehr schönen Sets, also mit so Requisiten richtig in Szene gesetzt. Wieso diese Entscheidung, die Gespräche so zu inszenieren, statt zum Beispiel spontane Gespräche einfach vor der Kamera zu führen?
Stimmt, hätte man auch machen können. Ich glaube, es ist so ein bisschen meine filmemacherische Handschrift, die da durchkommt. Und ich hatte Lust, wirklich ihnen eine Bühne zu geben, sie zu inszenieren, ihnen besondere, schauwertige Räume zu geben, auch Orte, die vielleicht metaphorischen Charakter haben. Ich wollte, dass man so weitergewaschen wird, dass es wie so ein Kaleidoskop ist und dass man sich auch am Ende gar nicht mehr fragt, warum sind sie jetzt dort, warum sind sie hier, aber schwört, es hat alles mit der Geschichte zu tun, weil die ist so reich und auch so besonders und eigentlich wie im Film, dass ich Lust hatte, auch sie wie im Film zu inszenieren und auch an Spielfilme zu erinnern.
Die sitzen dann an so Schreibtischen mit Partyrequisiten zum Beispiel oder mit so Verhörrequisiten.
Genau, es gibt den Mittelteil, das ist der sogenannte Masterplan, da wird die komplette Flucht erklärt. Das ist im Studio entstanden, eben auch mit einem Szenenbild, mit aufwendigen Kamerafahrten und tollen Requisiten, die wir nachgestellt haben. Das ist so ein bisschen auch Wes Anderson-mäßig oder Stummfilm-mäßig, weil das war Karl-Heinz Idee und quasi alles in seinem Kopf. Und dann der zweite Teil ist, was wirklich passiert in Rumänien.
Dann haben Sie gesagt, ne, ein anderer Teil sind diese Orte, an denen Sie dann sind. Was sind denn das für Orte und warum waren diese Ortsbegehungen so wichtig für Sie?
Also genau, ich habe alles vorher recherchiert. Eigentlich sollte der zweite Teil des Films auch in Rumänien gedreht werden. Das ging leider nicht. Da kam die Pandemie dazwischen und ich konnte nicht mit fast 70-Jährigen nach Rumänien reisen, wo es noch keine Impfungen und nichts gab. Und habe dann den Film komplett auf Deutschland gemünzt. Und wir hatten 2 Drehphasen, eine im Sommer und eine im Winter. Und im Winter gab es dann dieses Parkhotel 1970 in der Nähe von Frankfurt. Ein wunderbarer Ort, ein Hotel, das in den 70ern geöffnet wurde und auch geschlossen wurde. Und alles ist im Originalbestand geblieben. Das hat uns sehr, sehr viel gegeben, um auch ein 70er-Jahre-Gefühl und Vibe auszulösen und auch sich emotional daran zurückzuerinnern. Ich glaube, das war für die Protagonistinnen auch ein wichtiger Faktor, wo sie sitzen und wie sich das anfühlt.
Sie erzählen diese Geschichte, diese Fluchtgeschichte ja gar nicht so ernst, wie man es tun könnte, sondern eher wie so eine Agentenstory, ne? Und auch mit vielen Gimmicks. Sie haben gerade gesagt, so ein bisschen wie bei Wes Anderson. Warum denn eigentlich? Also hat es das gebraucht, diese Leichtigkeit, um eine so dramatische Geschichte nachzuerzählen?
Ich hatte Lust, das auszuprobieren. Ich mache gerne Filme, die ich selber noch nicht gesehen habe und mich überraschen. Ich habe mich auch getraut, das zu machen, weil im Endeffekt ist niemandem wirklich etwas Schlimmes passiert. Keiner hat einen Schaden von dieser Geschichte getragen. Und ich fand es toll, einen Dokumentarfilm machen zu können, der total unterhaltsam sein darf, der spielerisch sein darf, der einen Humor findet und auch ein bisschen inszeniert, hybrid ist, weil die Geschichte ist so unglaublich, würde man da einen Spielfilm draus machen, würden die meisten sagen, oh, was für ein Drehbuch, also wer hat sich denn das ausgedacht? Und hier ist es quasi eine wahre Geschichte und ich habe die Originalpersonen da sitzen und das hat ein hohes Charisma, so auch wie sie es erzählen und ist einfach stark.
Was haben die beiden denn eigentlich gesagt, wie das für sie war, die Geschichte nochmal nachzuerzählen? Es gibt ja auch so eine Stelle, wo die sich gegenseitig Briefe vorlesen und dann so ein kleines bisschen überrascht sind von der Reaktion. Wie war das für die beiden? Wissen Sie das?
Am Anfang war das auf jeden Fall auch fremd. Also alles, was wir im Film erfahren, ist im Prinzip 50 Jahre her. Das ist für einen selber dann auch ein Stück weit Vergangenheit und gar nicht mehr so direkt zugreifbar emotional. Das heißt, es war ein Prozess, auch dahin wieder zurückzugehen, sich zu erinnern. Und da waren zum Beispiel die Briefe, die Sie gerade erwähnt haben, ein wichtiger Schritt auch. Also es war schön zu sehen, wie beide auch sich an sich selber erinnern und sich vielleicht auch fremd geworden sind oder auch mal dachten, ach, das war ja ganz gut, was ich damals gedacht habe. Es gibt einen Moment auch, die Hedi hatte die Briefe vorher nicht gelesen, wo sie einen Brief an Karl-Heinz, einen starken Liebesbrief, einfach 50 Jahre später das erste Mal liest und sehr berührt ist. Ein sehr schöner Moment im Film.
Und am Ende gibt es ja, das finde ich auch noch ganz spannend, auf die Frage, wie ist es heute, nur eine sehr, sehr knappe Antwort. Und die ist, wir hatten schöne 10 Jahre. So erfahren wir dann, dass Hedi und Karl-Heinz eben gar kein Paar mehr sind. Warum haben Sie diese Info erst ans Ende gestellt?
Ich glaube, das ist sehr ehrlich. Ich glaube, es war für beide auf jeden Fall eine große Liebe. Sie hatten das Glück, danach noch eine große Liebe zu finden. Aber der vordere Teil ist eine Liebesgeschichte. Und man muss erstmal diese Liebe ergründen und verstehen und auch in ihrer Kompliziertheit begreifen, warum das nicht so einfach war über die Grenze hinweg, dann lade ich das quasi alles auf und es kommt zur Flucht und die Flucht ist motiviert durch die Liebe, dann war klar, am Ende muss ich nochmal auflösen, wie ist es denn jetzt so. Ich glaube, man spürt vielleicht im Film, dass sie kein Paar mehr sind. Es gibt so kleine Indizien, die man vielleicht lesen kann und gleichzeitig fand ich es einfach eine sehr elegante und schlaue Formulierung von Karl-Heinz zu sagen, wir hatten 10 schöne Jahre. Das sagt, glaube ich, alles aus, wie Liebe manchmal auch ist und wie das Leben so voranschreitet.
Vera Brückner, Regisseurin, über ihren neuen Film Sorry, Genosse, eine Dokumentation über eine Liebesgeschichte und eine Flucht aus der DDR, erzählt von und mit den Protagonistinnen von damals, läuft ab heute in den Kinos. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Michael Leverkus.
Twitter ist nach Angaben der Europäischen Kommission beim Kampf gegen Desinformation hinter die Bemühungen anderer sozialer Medien zurückgefallen. Wie Vizepräsidentin Jourová in Brüssel mitteilte, unternahmen Google, Meta, Microsoft und TikTok in den vergangenen 6 Monaten größere Anstrengungen bei dem Thema. Das gehe aus Berichten hervor, mit denen die Tech-Konzerne ihre Fortschritte bei der Einhaltung der verschärften Vorschriften in der EU dokumentierten. In dem von Twitter vorgelegten Bericht fehlten etwa Daten dazu, wie man die Faktenprüfung stärke, führte Jourová aus. Sie erwarte von Twitter größere Anstrengungen, um den Verpflichtungen aus dem EU-Verhaltenskodex gerecht zu werden. Der Schauspieler Dieter Schad ist tot. Er starb am vergangenen Samstag im Alter von 96 Jahren in seiner Geburtsstadt Wiesbaden, wie seine Agentur unter Berufung auf dessen Ehefrau heute bestätigte. Bekannt war er unter anderem durch seine Mitwirkung in den TV-Produktionen Lindenstraße und Tatort. Nach einer Ausbildung an der Schauspielschule seiner Heimatstadt Wiesbaden stand er in mehr als 120 Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera, war aber auch an verschiedenen Stadttheatern tätig. Zuletzt wirkte er in einem im Dezember produzierten WDR-Tatort mit. Der britische Musiker und Pink Floyd-Mitbegründer Roger Waters hat mit einer Rede vor dem UN-Sicherheitsrat für Kritik gesorgt. Er sprach auf Einladung Russlands und forderte zwar, die Kampfhandlungen im Ukraine-Krieg einzustellen, machte aber auch dem Westen Vorwürfe. Antje Passenheim.
Waters sprach sie alle an. Präsident Biden, Präsident Putin, Präsident Zelensky, die USA, die NATO und Russland. In seiner Videoansprache forderte er von ihnen: Bitte ändern Sie jetzt Ihren Kurs und stimmen Sie sofort einem Waffenstillstand in der Ukraine zu. In seiner Rede verurteilte Waters zwar die, so wörtlich, illegale Invasion der Ukraine durch Russland aufs Schärfste, er kritisierte aber auch den Westen, der russische Einmarsch sei nicht unprovoziert geschehen, daher verurteile er auch die Provokateure aufs Schärfste.
Waters hatte schon in der Vergangenheit mit Äußerungen zum Ukraine-Krieg für Kritik gesorgt, weil er zum Beispiel Präsident Zelensky als extremen Nationalist vorgeworfen hatte. Zudem hatte er den Westen aufgerufen, Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen. Die polnische Stadt Krakau strich daraufhin geplante Konzerte von ihm. Der Axel Springer Verlag will noch bis Ende Februar über einen allgemein erwarteten Jobabbau und über geplante Umstrukturierungen bei den Zeitungsmarken Bild und Welt informieren. Noch arbeite man an Details für eine Neuausrichtung, sagte Konzernchef Döpfner in einem Podcast an die Belegschaft. Beschäftigte sorgen sich um harte Einschnitte. Döpfner hatte jüngst von Personalumschichtungen gesprochen, aber auch signalisiert, dass man sich von Beschäftigten trennen werde. Für Aufsehen in der Branche sorgen auch andere Medienhäuser. So sollen beim Verlag Gruner und Jahr viele Zeitschriften eingestellt oder verkauft werden. Dadurch sollen insgesamt rund 1000 Jobs wegfallen.
Festhalten, wir machen jetzt eine Reise durch Raum und Zeit. Denn das Computerspiel, über das wir jetzt sprechen, A Space for the Unbound, das spielt im Indonesien der 90er Jahre. Markus Richter, unser Spieleexperte, hat das Spiel für Deutschlandfunk Kultur getestet und kann uns jetzt noch einiges mehr verraten. Markus, wer sind wir in diesem Spiel und was erleben wir in Indonesien?
Wir sind Atma, ein Schüler der Oberstufe dort, kurz vor dem Schulabschluss und erleben da, sagen wir mal, seltsame Dinge. Wir wachen immer wieder in unserem Klassenzimmer auf, nachdem wir einen seltsamen Traum von einem jungen kleinen Mädchen hatten, mit dem ich zusammen eine Geschichte schreibe, und haben dann aber keine Zeit, viel nachzudenken, weil Raya, unsere Freundin, treibt uns schnell an, nicht so verschlafen zu sein. Sie will was unternehmen. Wir schreiben eine Bucketlist, also eine Liste an Dingen, die wir erleben wollen, beginnen mit einem Kinobesuch. Aber als der Film vorbei ist, verwandeln sich Menschen in Katzen und überhaupt wird alles magischer. Wir können auf einmal in die Seelen von Menschen eintauchen. Raya kann die Zeit anhalten. Aber bevor man sich darauf einen Reim machen kann, bin ich Atma, ein Schüler der Oberstufe, kurz vor dem Schulabschluss und erlebe seltsame Dinge. Ich wache in meinem Klassenzimmer auf und das ist die immer wiederkehrende Rahmenhandlung für die Kapitel, die eben immer gleich anfangen, aber immer absurder in den Geschehnissen werden. 5 gibt es davon und erst am Ende wird dann so langsam klar, wie das alles zusammenpasst.
Das klingt alles sehr, sehr schräg und sehr, sehr obskur. Ohne dass du jetzt zu viel verrätst, ohne dass du jetzt das Ende verrätst, kannst du ein bisschen mehr über die Story erzählen, über die Art der Story vielleicht?
Es ist ein, könnte man sagen, klassisches Coming of Age auf der eher dramatischen Seite. Also es geht um die Beziehung zwischen den beiden. Es geht aber um Freundschaft, es geht um die Welt entdecken. Aber es geht eben auch ganz viel um sich ausgeschlossen fühlen, um Mobbing und auch um elterliche Entfremdung bis hin zur Gewalt. Das tritt aber in seiner ganzen Dramatik erst nach und nach zutage. Also zum Beispiel, was am Anfang wie so ein jugendliches halbstarken Benehmen von einem Freund aussieht, das wird dann zum ganz komplexen Beziehungsgeflecht auch wieder mit Elternbeziehungen, das Hintergründe hat. Deutlicher wird es dann, wenn man in diese Köpfe der einzelnen Charaktere eintauchen kann. Man kann sich das vorstellen wie in so eine Traumwelt. Da muss man so kleine Rätsel lösen und findet zum Beispiel raus, dass ein Lehrer, der vorgibt, ein General zu sein, seinen Vater im Krieg verloren hat und kann so diese konkrete Geschichte erleben. Diese Rätsel, die damit verknüpft sind, die sind nicht schwer. Das ist meistens so Dinge einsammeln und kombinieren. Man lernt so nach und nach diese kleinen Stadt kennen, in der das spielt. Ein anderer Teil sind sehr leichte Actionsequenzen. Die bestehen aber nur daraus, dass man so ein paar wenige Knöpfe im richtigen Timing drücken muss. Und diese einzelnen Storys sind, wie gesagt, immer sehr konkret. Aber der Handlungsbogen, der ist halt wirklich obskur, wie du gerade gesagt hast. Es geht irgendwie um ein Monster, das die Welt angreift. Eine Katze mit Goldflügeln ist auch dabei. Und diese kleinen Abschnitte, die gehen aber so leicht von der Hand und die Pixelgrafik ist sehr ansehnlich, dass dieses Absurde sozusagen sich ein bisschen versteckt. Man wird gut unterhalten und zu diesem großen Ende hingeführt. Und inspiriert ist das sowohl in Grafik als auch Erzählweise von japanischen Mangas bzw. Animes. Wer sich also da wohlfühlt, wird sich hier schnell zurechtfinden. Aber wie gesagt, es ist sehr zugänglich für jedermann.
Also Ästhetik und Dramaturgie aus Japan, das Spiel selber aber ist aus Indonesien und spielt in den 90ern. Spielt es eine größere Rolle, dieses Setting?
Also ich habe mich selber tatsächlich dabei ertappt, so diese sehr westliche Perspektive, Erwartungshaltung zu haben, so aha, ein Spiel aus Indonesien, das muss ja ganz anders sein. Und das ist es aber gar nicht. Also natürlich in Teilen, also in der Kulisse, man bekommt an einer Stelle 5000 Rupien, das ist 5000 ist für uns eine große Zahl, aber es sind da halt irgendwie ein paar Kinokarten und ein Snack. Oder wenn es darum geht, zum religiösen Community-Zentrum zu gehen, ist es halt ganz selbstverständlich keine Kirche, sondern eine Moschee. Aber ganz ehrlich, mir hat das Spiel sozusagen vor allem eins gezeigt, nämlich Menschen sind überall Menschen, auch wenn die Geschichten andere sind. Was die Kulisse meine ich, die sind andere, die Geschichten sind tatsächlich sehr ähnlich. Was die 90er Jahre angeht, ich beobachte in letzter Zeit, dass das gerne gerade in Spielen verwendet wird. Ich glaube, weil sich manche Dinge besser erzählen lassen, wenn es nicht überall Smartphones und Internet gibt. Ansonsten ist das aber vor allem Nostalgie. Das sieht man vor allem daran, dass manche Spielmechaniken auch alte Spielereien aus der Zeit referenzieren. Hi! Es gibt zum Beispiel so Action-Sequenzen, die erinnern ganz stark an den Klassiker Street Fighter, auch wenn sie viel einfacher zu spielen sind. An anderer Stelle werden Dialoge wie Gerichtsverfahren aufgebaut. Das ist eine Verbeugung von einer weiteren Klassikerreihe, Ace Attorney. Aber auch hier gilt, es ist zugänglich gehalten. Also wer die Klassiker kennt, hat hier so eine schöne, nostalgische Erinnerung, wird sich freuen. Aber auch ohne ist das Ganze wirklich sehr erlebnishaft gestaltet.
Reicht das alles in allem für eine Empfehlung oder ist dir das Spiel mit den vielen Elementen dann doch zu beliebig?
Also es kämpft ein bisschen, gerade in der Mitte hat das Spiel dann auch Längen in dieser Beliebigkeit, auch weil man so viel hin und her läuft und diese Zugänglichkeit, die es fast überall hat, die wird an manchen Stellen für mich unnötig aufgegeben. Es gibt zum Beispiel eine, da muss man 50 Mal einen Knopf im richtigen Timing drücken. Man kann das Spiel trotzdem zu Ende spielen, aber fürs perfekte Ende braucht man das doch und das ist dann halt schade. Aber trotzdem, es bleibt durchgehend spannend und unterhaltsam. Und auch wenn die Geschichte sehr surreal ist und am Ende ein wenig Disney-haft daherkommt, hier steckt ein schönes Märchen um Liebe, Trauer, Stärke und Verantwortung, die Eltern für ihre Kinder haben, drin. Von mir also letztlich doch eine Empfehlung für dieses A Space for the Unbound.
Das indonesische Nostalgiespiel A Space for the Unbound ist für alle gängigen Plattformen erschienen, kostet rund 20 Euro und Markus Richter hat dieses Spiel für uns getestet. Danke dir.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Sie lief die Straße entlang.
Ich gehe nach Hause.
Sie sah eine Blume am Feldrand, hinter dem Zaun.
Oh, die ist schön.
Sie wollte sie haben.
Ich steige rüber und pflücke die Blume.
Als sie die Blume in ihrer Hand betrachtete, sah sie noch eine Blume weiter hinten auf dem Feld.
Die ist auch schön.
Sie wollte sie haben.
Noch zwei Schritte. Dann ist sie mein.
Kaum hatte sie sie in der Hand, sah sie weiter hinten im Feld noch eine Blume.
Oh.
Sie pflückte eine Blume nach der anderen.
Oh.
Eine schöner als die andere.
Oh.
Und wenn sie noch lebt,
sind die schön.
Lebt sie irgendwo weit weg.
Oh.
Mit einem Arm voll Blumen.
Sternzeichen Waschmaschine. Sie haben Zulauf und Ablauf.
Ja.
Perfekt geregelt.
Aha, ja.
Jetzt nur nicht überladen oder durchdrehen.
Nee, nee, nee.
Aber Venus und Mars stehen auf ihrer Seite.
Ah.
Öfter mal was Neues.
Ja, ja.
Dieser Satz könnte der Leitspruch aller Waschmaschinen sein.
Ja, 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 ja,
In den 80er Jahren haben an der Börse in Kuwait auch die ersten Frauen spekuliert. Und um genau die geht's in der neuen Netflix-Serie Der Handel. Noch genauer geht's um zwei Frauen, die wir da kennenlernen, Monira und Farida. Und um den sexistischen Gegenwind geht's, den die beiden damals 1987 im Beruf und in der Familie erlebt haben. 6 Folgen hat die Serie, arabisch mit Untertiteln. Frage an Stefan Mesch, unseren Serienkritiker. Damit ist Der Handel doch wahrscheinlich vor allem für den arabischen Markt gedacht, oder?
Genau. Also Netflix sagt, Kuwait soll unser Standbein werden für Serien aus der Golfregion. Und hier kommt gleich mal eine stimmungsvolle, schwungvolle, eine echt gelungene Mainstream-Serie, die aber echt weltweit funktioniert, glaube ich. Also Kuwait hat ja Ölfelder und die Börse da, die sieht 1987 aus, wie man sie aus so Filmen wie Wall Street kennt. Aber in sehr klein. Also immer so 30 Leute auf dem Parkett, 30 Männer. Und eine Assistentin, Monira. Monira ist Single, 32, sehr westlich gestylt. Sie fährt einen roten Sportwagen und sie ist gut in Analysen. Und sie war immer in Konkurrenz zu einer Cousine, Farida. Farida ist frisch geschieden, die Tochter ist 14, der Ex-Mann zahlt das Schulgeld für die britische Schule nicht mehr und Farida drängt sich da jetzt dazu in diesen Job.
Sind diese beiden Cousinen, die wir da kennenlernen, sind das Verbündete oder eher Konkurrentinnen?
Die sind wie Schwestern, finde ich. Und auch die Familien sind spannend und kriegen da halbwegs Raum. Aber die Einzelkämpferin Monira sagt, seit da jetzt noch eine Frau ist, ist es schlimm im Beruf. Weil früher habe ich den Mann, den Broker da anflehen müssen, mit mir zu handeln. Jetzt aber muss ich ihn überreden, alle Frauen zu akzeptieren. Also egal, was eine der Cousinen tut oder fordert, die andere denkt, boah, nee, Achtung, nee. Damit wirfst du doch alle Frauen wieder voll zurück. Das ist eine herzliche und ziemlich optimistische Serie, aber der Druck, den sich solche Pionierinnen und marginalisierte Leute und klug gezeigt.
Stefan, du warst gerade kurz weg, aber ich glaube, das meiste haben wir noch verstanden. Also, wenn ich das mal so irgendwie kurz paraphrasieren kann, was ich da gehört habe, eine optimistische Serie aus Kuwait, aber in einer Zeit ja kurz bevor Saddam Hussein das Land besetzt und 1990 der Golfkrieg ausbricht. Kann man das so einordnen? Ja.
Das ist wirklich kein epischer Blick aufs politische Kuwait und auch gar nicht so teuer wie jetzt ein Kinofilm. Aber es hat die Bildsprache und die Atmosphäre von Mad Men, also diese Büroserie über die 60er Jahre. Der Handel, das ist eine Prestige-Serie, also tolle Mode, gediegen und klug erzählt, Intrigen und Sexismus am Arbeitsplatz, gesellschaftliche Spannungen und halt auch sehr viel darüber, was daheim dann alles dadurch nochmal viel weiter eskaliert. Aber so eine Staffel Mad Men, die hat 13 Folgen. Also da ist viel Zeit für Abwege und für Seltsames. Und der Handel hält den Ball flach. Das sind nur 6 Folgen, Jahre vor dem Golfkrieg. Also ich finde, das schreit nach einer zweiten und einer dritten Staffel. Nur wenn eine Serie kein globaler Hit ist, dann gibt es bei Netflix gerade oft nicht mal Staffel 2. Und für einen Hit ist es nicht kantig oder wild oder kontrovers genug.
Ein Problem, das Geschichten über erfolgreiche Frauen oft haben, ist so dieses Girlboss-Klischee, ne? Also Frauen, die irgendwie gut aussehende Ausnahmen in der vermeintlichen Männerwelt sind und deswegen erfolgreich sind. Wie geht der Handel mit diesem Klischee um? Also tappen Sie da auch in diese Klischeefalle?
Zum Glück gar nicht. Also die Idee ist wirklich so, der Boss kann genauso ausbeuterisch sein, wenn der Boss eine Frau ist. Und ich finde, wir haben da echt zu viele Geschichten, in denen solche marginalisierten Leute irgendwie aufsteigen, indem sie sich kapitalistisch verwertbar und wertvoll machen. Das wird hier aber gar nicht groß gefeiert. Also ich finde, es gibt keinen Girlboss-Glamour, obwohl die Kostüme ganz toll sind. Also Farida zum Beispiel verspricht der Tochter, nie mehr zu rauchen und raucht dann einfach immer weiter. Oder Monira, die hat so wenig Freude an Flirts, die kann durchaus auch lesbisch oder asexuell sein. Also das sind komplexe Frauen in komplexen Situationen. Ich werde noch lange an die denken. Und die Mutter der Serienautorin, die war alleinerziehend und hat in den 80ern selbst an der Börse gehandelt. Also es ist keine börsenkritische Serie, jede Familie da hat eine Villa, aber der Trailer, der sah ein bisschen aus wie du, mach dir die Haare und kauf dir Schulterpolster, jeder kann es schaffen. Aber keine Angst, es geht wirklich deutlich tiefer.
Und wenn mich jetzt Börse so gar nicht interessiert, was mache ich dann?
Es gibt aktuell so hochgelobte Serien wie Industry. Das ist ein ganz anderes Niveau. So komplex, elitär, vollgestopfte Dialoge. Also Industry ist die Elite-Finanzserie mit 700 Fremdwörtern pro Folge. Aber der Handel, das ist echt für alle. Also mich interessiert Börse auch nicht besonders. Aber mit 12 hätte ich das schon kapiert. Also wer Mode mag, wer die 80er mag, es ist so attraktiv, kulturell und optisch. Der Aufbau und der Vorspann dann halt genau wie Mad Men gehalten, so vom Vibe her. Ich merke nur, es gibt mehr Serien als je zuvor. Und darum sehen sehr viele Serien aus wie eine Sache und sind dann aber so was anderes. Also und das ist dann halt oft der Schock und die Überraschung und der Reiz. Also dass so große Serien oft so ein trojanisches Pferd sind. Der Handel aber ist wirklich erstmal nur so Mad Men in den 80ern in viel zu knapp. Und Politik, Saddam Hussein, Religion, das bleibt so am Rand. Also ich finde, hier ist so viel Potenzial, aber es ist noch ein bisschen zu wenig. Ich hoffe, in 10 Jahren guckt jeder von uns ganz selbstverständlich 10 internationale oder nicht westliche Serien im Jahr.
Der Handel läuft auf Netflix 6 Folgen um die 45 Minuten. Arabisch mit Untertiteln. Stefan Mesch hat die Serie für uns geguckt und zum Glück hat die Leitung gehalten. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.